In der heutigen Podcast-Folge reden wir wieder über Normen und Gesetze. Das Thema hatten wir schon mal, aber heute sind die Normen als Schlüssel zum Verständnis. Es gibt eine rege Diskussion über den Gebäudetyp E und die anerkannten Regeln der Technik. Eingeladen als Interviewgast habe ich den Professor Dr. Andreas Kühn. Denn er ist Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht und Fachanwalt für Verwaltungsrecht. So ist richtig. All das in der heutigen Podcast-Folge. Das wird ein wenig sehr auf den Punkt kommen. Sei dabei. Herzlich willkommen im Podcast Brandschutz to go. Mein Name ist Wenzel, Stefan Wenzel. In der heutigen Podcast-Folge habe ich den Professor Dr. Andreas Kühn eingeladen. Man könnte ihn schon kennen, von LinkedIn oder sonstigen. Er hat nämlich eine Publikation gemacht in der Zeitschrift Bausachverständige, Ausgabe 5, 2024. Die hieß Die Norm als Schlüssel zum Verständnis. Die Diskussion über den Gebäudetyp E und die anerkannten Regeln der Technik. Bevor wir da reingehen, erstmal herzlich willkommen im Interview, lieber Andreas.
Ja, hallo Stefan. Grüße dich.
Der Artikel ist schon 2 Tage her, ich sag mal, aber er verliert da nicht an Brisanz. Wie fing das ganze Thema für dich, ich sag mal, als Rechtsanwalt an?
Das Thema DIN-Norm spielt für einen Anwalt, der ausschließlich Baurecht macht, wie ich, eine zentrale Rolle. Wir beschäftigen uns fast in jedem Rechtsstreit mit Mängeln und da spielt immer die Frage eine Rolle, ist das ein Verstoß gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik, ja oder nein? Und in dem Zusammenhang geht es auch immer um die Frage, was sind DIN-Normen, wie lauten die eigentlich? Und da kommt es zu einer Situation, die ungewöhnlich ist. Ein Gutachter schreibt in seinem Gutachten, dass irgendeine DIN-Norm, die jetzt nicht zu den eingeführten technischen Baubestimmungen gehört, vielleicht kommen wir gleich noch darauf, maßgeblich ist und das sei ein Verstoß. Und als Anwalt fragt man sich natürlich, was für eine DIN-Norm? Kommt die denn her? Als Jurist und Anwalt versucht man natürlich im Gesetz nachzublättern. Steht das? Ja, aber steht nirgendwo, jedenfalls nicht verfügbar. Und das ist eines der zentralen Probleme, dass es nicht selten ist, dass weder die Anwälte noch das Gericht die Norm überhaupt kennen. Mhm. Sie ist nämlich nicht veröffentlicht, in vielen Fällen jedenfalls sind das nicht veröffentlichte, zwar veröffentlicht, aber bezahlt, Entschuldigung, allgemein öffentlich zugängliche Quellen. Und diese nicht öffentliche Zugänglichkeit oder die fehlende Zugänglichkeit ist eines der Themen, die mich natürlich immer gestört haben. Wir haben zwar CD-ROMs immer von Anfang an, seit 20 Jahren, wo die CD die Normen drin sind, viele Normen, aber immer wieder haben wir gefragt, die Mandanten, die wissen das auch nicht und dann mussten sich beschaffen für teuer Geld, wir reden über dreistellige Beträge und manche verzichten darauf und wissen eigentlich gar nicht, worum es geht. Natürlich kann man sagen, der Planer muss es wissen, weil er plant. Er muss die DIN-Vorschriften kennen, der Ausführende muss sie kennen. Aber was ist mit dem Bauherrn? Was ist mit dem privaten Bauherrn? Er muss sie nicht kennen. Mhm. Und an dem setzte jetzt vor 2 Jahren etwa oder 1,5 Jahren, setzte die Diskussion an, dass man ausgerechnet auch den privaten Bauherrn die Aufgabe auferlegen wollte, dass er entscheiden sollte, auf die Einhaltung von allgemein anerkannten Regeln der Technik zu verzichten. Und da ist ein Sturm der Entrüstung von Juristen entstanden, zu denen ich auch gehörte, auch auf LinkedIn, wie du ja gerade erwähnt hast, aber eben nicht nur, sondern auch dieser Artikel, von dem gerade die Rede war. Und darauf habe ich sehr viele Reaktionen bekommen. Es gab auch Vortragsveranstaltungen. Der Konsens war, man wollte natürlich auch in der alten Bundesregierung günstiger bauen. Man hatte einen Schlüssel gefunden. Der Schlüssel war, naja, wenn die alle darauf verzichten, auf diese technischen Normen, dann kann es ja auch günstiger sein. Und dann stellte sich die Frage, funktioniert das überhaupt? Mhm. Und dann stützte man sich auf ein Gutachten von Stefan Leupertz, der das gar nicht so geschrieben hatte. Und insofern gab es eine sehr heikle Diskussion und die Bauernwälte oder die Fachanwälte für Bau- und Architektenrecht waren sich alle einig, ich kannte keine Ausnahme, die gesagt haben, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht, weil ihr müsst die ganze Leistungskette sehen. Mhm. Es mag sein, dass irgendjemand vielleicht ganz oben, Generalunternehmer, Subunternehmer, darauf verzichten, aber was mit den anderen? Die können das dann verlangen und auch der Mieter kann es verlangen, dass ihre Regeln der Technik gehalten werden. Und dann klappt das alles nicht. Wenn irgendjemand verlangen kann, dass die eingehalten sind, klappt das nicht. Und dann ist es alles Makulatur. Und darum ging es. Es ging um die Diskussion, hat man jetzt hier einen Anker gefunden für kostengünstiges Bauen, der nicht funktioniert. Und da waren sich alle Juristen, viele, also jedenfalls in meinem Umkreis waren sie alle einig. Und da habe ich gesagt, ich schreibe da was zu. Ich schreibe etwas dazu, was die Normen überhaupt sind, dass es keine Gesetze sind, was viele denken oder dachten jedenfalls, es seien Gesetze. Ja. Das ist auch etwas subtil, das als Norm zu bezeichnen, weil Norm ist ja ein griechischer Begriff für Gesetz. Mhm. Gesetz ist die deutsche Übersetzung und damit spielt auch der Normenausschuss, beziehungsweise der DIN oder ist das DIN, das Institut spielt auch diesen Begriff. Sie nennen manchmal von Normung, um vielleicht zu sagen, ja, wir sind keine Gesetzgebung. Und dass sie eben nicht demokratisch legitimiert sind, obwohl sie so einen großen Einfluss haben. Das hat mich richtig gestört, das muss ich sagen. Und irgendwann ist es aus mir rausgebrochen. Und ich habe gesagt, das muss ich einfach schreiben. Ich habe schon vor 10 Jahren so ein Buch mal geschrieben, der Sachverständigenüberweis Bauprozess. Da spielt das am Rande eine Rolle. Aber ich habe immer wieder erlebt, dass die Gutachter sind ja die unheimlichen Entscheider eines Prozesses. Die entscheiden den Prozess. Wenn der Richter das nicht nachvollziehen kann, vor allem, weil er die Normen nicht kennt, dann ist es ein Problem. Und es ist ein nicht demokratisch legitimierter Prozess in dem Fall. Mhm. Und das wollte ich ändern. Und deswegen habe ich geschrieben, passt auf welche Grundlage ihr eure Entscheidungen stützt. Vor allem auch bedenkt, dass es sich hier im Geschäftsmodell handelt. Die DIN-Vorschriften werden verkauft, richtig verkauft, für teuer Geld. Es ist ganz eine Organisation, eine GmbH, ein Verlag lebt davon. Bekannt ist natürlich, dass der Staat daran beteiligt ist, an diesem DIN, auch maßgeblich mitgewirkt hat. Und wir reden über eine Zeit, in der das entstanden ist, vor 100 Jahren. Zur gleichen Zeit ist die VUB entstanden. Beide prägen heute in ähnlicher Weise zustande gekommen, beide prägen die Bauwelt. Der Gesetzgeber hat im Bauvertragsrecht schon die Reißleine gezogen, 2008, vor vielen Jahren, hat gesagt, nee, das ganze Baurecht nur über allgemeine Geschäftsbedingungen, weil sich irgendein Verein da zusammengesetzt hat, die VUB geschaffen hat, das wollen wir nicht. Wir wollen einen demokratisch legitimierten Rahmen schaffen. Das ist auch passiert. Allerdings, was in die Normen betrifft, war man etwas hilflos. Was mich da so maßgeblich geärgert hat, und dazu habe ich ja auch ein Video gemacht und auf LinkedIn und ein paar Artikel geschrieben mit hohen Reaktionen auch des DIN selbst, was mich maßlos daran geärgert hat, dass jetzt alle auf den kleinen Häuslebauer gucken, der darauf verzichten sollten oder irgendjemand in der Leistungskette verzichtet doch mal auf die DIN-Vorschriften beziehungsweise auf die Regel der Technik, ohne zu gucken, wie sind denn überhaupt die Regeln der Technik zu dem geworden, was sie so monströs machen. Und monströs machen sie deshalb, weil die DIN-Normen immer extrovertierter werden, immer mehr Anforderungen mit sich brachten und das nicht mehr etwas war, ganz früher, wo man sagt, ja, das ist der Stand, den alle kennen. Ja, das sind Selbstverständlichkeiten, die packen wir in diese DIN-Vorschriften rein. Nein, es ist jetzt vermeintlich Empfehlungscharakter. Also man hatte auch durchaus Ambitionen mit dem, was man da formuliert, wie es sein sollte und nicht wie es ist. Und auf diese Weise entwickeln sich die DIN, haben sie sich entfernt von dem, was sie ursprünglich mal sein sollten. Widerspiegeln das, was ohnehin für alle klar ist, dass man das als Mindestrahmen hat, dann passt das durchaus mit den allgemeinen Anerkennungen der Technik, die ja eigentlich das, was alle schon wissen, was sie immer üblicherweise zugrunde legen, dann ist das okay. Aber davon hat sich der DIN entfernt und immer wieder neue, immer weitere Normen entwickelt. Aber was mich daran so geärgert hat, jetzt komme ich zu dem Punkt, auf den DIN hat niemand geguckt. Man hat immer nur gesagt, ja, Regel der Technik, verzichtet, dann alles gut, ja. Aber die DIN wollte man nicht anpacken. Aber jetzt reicht, habe ich gesagt, das geht so nicht. Ihr müsst mal gucken, was das für eine Bedeutung hat. Und jetzt, wir reden über was ganz Aktuelles, da kommen wir gleich drauf. Ja. Jetzt hat der Gesetzgeber das erste Mal in Nordrhein-Westfalen das, was in dem Artikel steht, mehr oder weniger 1:1, ich sage nicht abgeschrieben, aber die Argumentation übernommen in die Gesetzesbegründung. Die Gesetzesbegründung läuft darauf hinaus, dass die Regel der Technik, allgemein anerkannte Regel der Technik, nicht mehr zum Maßstab gemacht wird als Begriff in der Bauordnung. Das heißt, wir haben hier zwei Ebenen, die öffentlich-rechtliche Ebene, die Bauordnung, weil die Bundesländer ja immer gesagt haben, ja, ihr müsst die allgemein anerkannte Regel der Technik einhalten. Und da spielten die DIN-Normen eine große Rolle. Und die haben das Bauen teuer gemacht. Das wollte aber niemand sagen. Und jetzt hat Nordrhein-Westfalen die Reißleine gezogen. Vor wenigen Tagen, ich glaube am 20.01. ist der Gesetzentwurf und wird jetzt in den nächsten Tagen das erste Mal gelesen, ich glaube 29. Also in ein paar Tagen wird das zum Gegenstand eines Gesetzgebungsverfahrens gemacht oder diskutiert. Und jetzt hat man seit langer Zeit verstanden, dass die Idee, alle sollen auf etwas verzichten, der falsche Ansatzpunkt ist, sondern der Ansatzpunkt ist, den DIN oder die DIN-Normen auf das zu reduzieren, was sie sind. Das ist ein Verein, und da steht da drin, es ist eigentlich ein Verein, und der Verein hat sich weiterentwickelt. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass das nicht demokratisch legitimiert ist. Das war erstmals in dieser Begründung habe ich gelesen, dass der Gesetzgeber erkennt, das ist nicht demokratisch legitimiert, und dann dürfte das keine Norm sein. Dann darf das kein Maßstab sein. Ist es aber in der Realität. Und deswegen die faktische Wirkung der Normen, das war der Aufhänger für diesen Aufsatz.
Das ist also in Wirklichkeit eine Riesenrevolution, ja. Also an die Normen, in meiner Wahrnehmung, wird sich gehalten. Oft, man hat auch nicht mehr Ahnung, man kann nicht widersprechen. Hinten kommt der Sachverständige, also der Planer will es. Der Ausführende sagt, Mensch, mit dem Planer will ich es mir nicht verscherzen. Und hinten will ich eine ordentliche Sachverständigenabnahme, mängelfrei haben. Ja, also sind Normen im Spiel. Und dann soll der Bauherr sagen, brauche ich nicht, der sie gar nicht kennt. Schwierig.
Ganz schwierig. Ganz schwierig. Und nicht nur der Bauherr, sondern am Ende entscheidet ja, es gibt ja eine Rechtsprechung, die sagt, es ist der Mieter, verlangen darf, dass die allgemein anerkannten Regeln der Technik im Zeitpunkt der Errichtung des Gebäudes, dass sie auch eingehalten sind. Und niemand weiß, an wen er vermietet. Das ist nicht möglich.
Nein.
Und jeder kann es verlangen. Und deswegen war das alles eine Illusion. Es hätte nicht funktioniert. Ein Gesetz, was wie ein Rohrkrepierer einfach in der Schublade verschwindet. Und das ist nicht gut. Warum ist das nicht gut? Weil es ein weiterer Baustein ist im Sarg, wenn man so will, des Rechtsstaats. Weil wir müssen aufpassen, dass wir ihn das nicht verscherzen, weil die Akzeptanz des Rechts ist so in Mitleidenschaft gezogen worden. Und wenn wir wieder ein Gesetz machen, was nicht passt, dann brauchen wir uns ja auch nicht zu wundern, wenn sich kaum noch jemand dran hält. Und wenn wir jetzt mal einen ganz großen Bogen schlagen, das traue ich mir jetzt an diesem Tag, wenn wir einen ganz großen Bogen schlagen, dann ist natürlich das, was wir momentan im internationalen Bereich erleben, nichts anderes als die Spätfolge des Abbaus von rechtsstaatlichen Grundsätzen. Das heißt, wenn ich den nicht mehr akzeptiere, wenn ich die Normen nicht mehr akzeptiere, wenn ich Regelungen nicht mehr akzeptiere, wenn ich nicht mehr an die regelbasierte Welt glaube, dann muss man sich im Klaren sein, dass das im Kleinen beginnt. Mhm. Wenn ich Gesetze mache, bei denen ich wissen müsste, dass sie nicht funktionieren, dass sich alle darüber aufregen, dann ist es kein Wunder, dass am Ende irgendwann die Gesetze keine Rolle mehr spielen. Und es gibt ja momentan auch auf LinkedIn eine Diskussion, weil ich ja das, was ich jetzt gerade gesagt habe, in einem meiner Newsletter vor kurzem geschrieben habe, da sagte man, ja, die Baujuristen, die machen Regelungen und die sind unpraktisch. Ja, hallo, worüber reden wir? Das sind nicht Baujuristen, das sind die Gesetzgeber. Und ich kann mich, und immerhin ein Professor an der Deutschen Hochschule sagt das, die Baujuristen, und die sind unpraktisch, da muss man sich dran halten. Nein, natürlich muss man sich dran halten. Wir reden über das, was der Gesetzgeber gewollt hat. Darüber kann man diskutieren. Überhaupt keine Frage. Ja? Aber ich kann doch nicht sagen, ich stelle das in Frage, weil es unpraktisch ist. Ich muss dafür sorgen, dass es super wird, ja. Und ich muss dafür sorgen, dass keine Gesetze entstehen oder gemacht werden, verabschiedet werden, die wie ein Rohrkrepierer nicht wirken oder vielleicht sogar das Gegenteil bewirken. Und deswegen ist der Aufschrei so groß gewesen in diesem Beitrag auf LinkedIn und in anderen Diskussionsforen und Veranstaltungen. Und diese Gesetzesbegründung, die ich gerade zitiert habe vom nordrhein-westfälischen Gesetzgeber oder von der Landesregierung, die ist ein Ausfluss, dass diese Botschaft angekommen ist. Dass man verstanden hat, dass der Ansatzpunkt falsch war, sondern wir müssen woanders anfangen. Dass natürlich ausgerechnet ein Land das zur Sprache bringt, ist ja nicht ganz, kommt ja nicht von ganz ungefähr. Warum? Der Bund, der täte sich viel schwerer damit, weil er natürlich da beteiligt ist. Das heißt, der DIN, wie auch bei der VOB, spielte der Staat eine zentrale Rolle. Aber in der Begründung steht, ja, im Laufe der Zeit hat sich der DIN, das Institut, verändert. Verändert, und zwar, das ist wirklich bemerkenswert, es ist eben ein Schwerpunkt von Interessenverbänden. Interessenverbände haben Einfluss, und die Industrie hat Einfluss, sie hat ein Interesse, ein wirtschaftliches Interesse, was vollkommen legitim ist. Die Frage ist ja nur, ob dieses legitime Interesse ausreicht. Die Ergebnisse dieser vermeintlich zivilgesellschaftlichen Findungsphase zu Normen zu erheben. Denn das ist das Argument, was der Dean immer ins Feld gebracht hat, als ich das thematisiert habe, wie du das auch gerade zitiert hast. Ja, das muss man auch akzeptieren. Das ist auch Zivilgesellschaft. Die Zivilgesellschaft macht ihre Regelungen. Ja, nein, das ist nicht der Fall. Wir reden über Normen und Normen müssen, und jetzt kommt das Entscheidende, frei zugänglich sein. Und das steht jetzt auch in der Gesetzesbegründung drin, weil die Normen ja gar nicht frei zugänglich sind und der Europäische Gerichtshof gesagt hat, Normen müssen frei zugänglich sein. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Das sagt auch das Bundesverfassungsgericht. Dann kann es nicht sein, dass diese DIN-Normen faktisch wie Gesetze wirken. Und das tun sie auf zwei verschiedene Art und Weisen. Erstens, wie du gerade gesagt hast, die Planer orientieren sich daran. Die Bauunternehmen sagen auch, das muss so gemacht werden. Es kommt darauf an, was die Parteien geschuldet haben. Natürlich gibt es eben die Regel der Technik. Aber das Entscheidende ist, und das war auch der Aufhänger dieses Gesetzes, dieses Aufsatzes aus anwaltlicher Perspektive, man muss die Mechanismen verstehen in einem Bauprozess. Ein Sachverständiger wird gefragt, was ist denn allgemeine Regel der Technik? Und dann beantwortet er nicht die Frage, was seinem Verständnis nach wissenschaftlich fundiert ist und allgemein praktiziert wird. Die beiden Ebenen, die Wissenschaftlichkeit und die Erfahrung, die Praxis, weil er sich unglaublich schwer tut damit. Das erlebe ich immer wieder. Und was nimmt er? Er nimmt die DIN-Vorschriften.
Was sonst?
Nenne ich jetzt mal so. Was soll denn sonst? Ja, also er hat keinen Ansatzpunkt, möchte sich nicht angreifbar machen, möchte sein Geld nicht verlieren, sondern möchte was Gutes machen und sagt, da habe ich doch eine Norm. Ja, und auf diese Weise werden DIN-Vorschriften, die laut des DIN nur Empfehlungscharakter haben, mit einem Mal der Rahmen, der was vermeintlich gesetzlicher Rahmen, in dem sich alle zu orientieren haben. Er schreibt, dass die DIN-Vorschrift schreibt den zweiten Teil, und das ist das Entscheidende, dass das eben die allgemein anerkannte Regel der Technik ist. Die DIN-Vorschriften soll die Vermutungsregelungen haben, denn die Vermutung in sich tragen, dass das Regel der Technik ist. Das ist, da muss derjenige das auch widerlegen, aber das tut man alles nicht. Der Schluss von DIN zu Regel der Technik, der ist gewissermaßen vorgeprägt. Und da kommt dann auch kein Richter mehr richtig dran, selbst wenn er wollte und es erkennt das Problem, das tut er aber nicht, würde er eigentlich sagen, naja, der Sachverständige hat gesagt, Regel der Technik, was soll ich denn jetzt tun? Zuckt mit den Achseln und sagt, so ist die Sache entschieden. Und letztendlich liegt es nur daran, dass er DIN Vorschriften erlassen hat, in Anführungsstrichen Normen erlassen hat, die auf diese Weise mit Interessenverbänden zustande gekommen sind. Und jetzt kommt das, was so perfid ist. Ich kenne Sachverständigengutachten, das steht ja da nicht drin, sage ich mal an dieser Stelle. Ich kenne Sachverständigengutachten und das kann man sich wirklich kaum vorstellen. Die fragen danach bei den DIN-Gebern, bei den Leuten wie du, ja, wie habt ihr das gemeint? Wie muss ich das auslegen? Die DIN, diejenigen, die in den DIN, ja. Den Normausschüssen sind, die schreiben auch häufig sogenannte Kommentare, ja, wie Gesetzeskommentare. Und da guckt man nach, wer legt denn eigentlich jetzt die Gesetze aus, die vermeintlichen Gesetze? Nicht diejenigen, die es eigentlich dürfen, weil der Sachverständige ist ein Helfer des Gerichts und die, die er befragt, schon gar nicht, die haben mit dem Prozess überhaupt nichts zu tun. Aber das absolut Schlimmste ist, er lädt es gar nicht offen. Es ist immer unglaublich schwer, ihn zu zwingen, das tue ich regelmäßig, wo kommt die Information her? Mit wem haben Sie denn telefoniert? Mit einem Mal taucht auf, dass das Sachverständigengutachten eine Blackbox ist. Niemand weiß, wie das zustande gekommen ist. Und wenn man dann nicht aufmacht, an den Türen rüttelt, ja, was steht da eigentlich drin? Der wehrt sich, da sitzt da innen so ein Sachverständiger und versucht, die Türen zuzuhalten. Aber wir stehen auf der anderen Seite, mach die Türen doch auf, ich möchte mal sehen, was da drin ist. Und dann reißen wir sie auf, wir kriegen es am Ende, dann trauen wir uns auch nicht. Dann sind irgendwelche Leute, die an Interessenverbände, Industrien, die dann, oder vielleicht so Rosenheimer Institut, um mal Namen zu nennen, ja, die sagen, ja, das ist so auszulegen und das kriegt man nicht raus und das wird alles verbrämt, würde ich mal sagen, so meine Bezeichnung, durch das, was ein Gutachter dann als vermeintlich seine Erkenntnis, als Einstufung als allgemein anerkannte Regeltechnik dann in sein Gutachten schreibt und daraus wird dann eben ein Urteil im Namen des Volkes.
Der Richter im Namen des Volkes. Und das ist vielleicht doch nicht so im Namen des Volkes. Ich habe auch mal bei mir nachgefragt, ob man Ross und Reiter nennen darf im Normausschuss. Darf ich nicht. Ja. Ich bin dabei bei meinem Thema. Ja, ich darf sagen, sicherlich, dass ich dabei bin, ist ja so. Nur den Obmann. Das ist der einzige Name, den man nennen darf, weil der wird veröffentlicht. Und der Rest, nennt doch mal Ross und Reiter. Und dann Wirst es ahnen, das sind, also mit Abstand bin ich die kleinste Firma auch, ja, die daran beteiligt ist, in meinem Normausschuss. Und das wird den anderen genauso sein.
Die Reaktion auf meine Kritik, die ja nun deutlich ist, die man auch lesen kann, war seitens des DIN, kommen Sie doch zu uns. Bringen Sie sich doch ein.
Die haben sich
eingeladen, genau, ja? Und genau, ja, klar. Genau mit dem Hintergrund, den du gerade geschildert hast, ja.
Ja.
Und das kennen wir aus anderen Strukturen. Ja, man kennt Strukturen, kommen rein. Und wir haben da Regelwerke. Man sagt dann nicht, wir sind ja zusammen. Wir sind ein einheitlicher Verein. Das trägt man nicht nach außen. Das heißt, man wird, das ist ein Konzept, was wir woanders kennen, durch Einladung, durch Vereinnahmung der Kritik, versucht man sich der Kritik zu entziehen. Und die Kritik hat jetzt, und das ist das, was mich so freut, offensichtlich Gehör gefunden. Gehör gefunden beim Gesetzgeber. Dadurch entsteht eine neue Diskussion, eine neue Ebene, eine neue Phase.
Mhm.
Und die ersten Reaktionen auf diesen, die Veröffentlichung ist jetzt heute Morgen veröffentlicht worden, diese Gesetzesbegründung, die sagen, endlich. Endlich haben wir eine andere Stufe erreicht. Endlich ist das Problem auch auf Gesetzgebungsebene bekannt. Und nicht nur einzelne Stimmen, egal wie prominent sie sind. Sie hatten bisher keine Stimme, keine Macht, keinen Einfluss. Und das hat sich geändert. Deswegen, es ist ein demokratischer Tag. Es ist ein Sieg der Demokratie, der heutige Tag. Das ist meine Einschätzung.
Wir sagen mal der Vollständigkeit halber, 27. Januar, der Tag der Aufnahme. Was erwartest du nach Nordrhein-Westfalen? Kommt es aus anderen Bundesländern auch? Weil Nordrhein-Westfalen ist ja das größte Bundesland.
Ja, genau.
Auch schon mal, ich will das kein Bundesland nennen, aber es ist nicht das kleinste, ja, um es abwertend dann zu spüren, ja, zu fühlen. Was ist?
Also wir haben eine neue Dimension der Diskussion. Bisher war das eine literarische Diskussion und vielleicht auch Fachleute. Es war eine Tagung, das gab es im Oktober letzten Jahres, eine Tagung, an der ich teilgenommen habe, diskutiert habe über Fragen mit einem Kollegen in Stuttgart. Aber es war ein Zirkel und es hat aber nicht die Öffentlichkeit erreicht. Und das ist jetzt der Fall. Und vor allem die Presse, da waren sehr wenige von der Seite der Presse, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Und auch relativ schnell dem ersten Nachgeben des DIN auch dann vielleicht auch aufgehört haben, so würden wir vielleicht mal sagen. Weil der DIN hat dann das Thema durchaus erkannt und gesagt, ja, wir können jetzt die Menschen auch benennen, was aber nicht passiert. Ja, das heißt, man sagt, transparent ist wichtig. Mhm. Ja, aber was heißt das transparent? Bisher weiß immer noch nicht jemand, wer in welchem Ausschuss ist, in welchen Verhältnissen. Man müsste Ross und Reiter nehmen, das geht gar nicht anders. Wir wissen doch auch, wer Abgeordneter ist. Stellt man sich mal vor, der Bundestag wird mit Gardinen, mit schwarzen Gardinen umkleidet. Es gibt keine Presse, es gibt keine Aufnahmen und am Ende kommt ein Ergebnis raus. Und dann, ja, wer da drin war, die sind hinten schon rausgegangen durch den Hintereingang, Ausgang. Das können wir euch nicht sagen, das ist Datenschutz. Ja, so ist die Argumentation. Ne? Und das ist alles, wenn es beim privaten Verein geht, alles legitim. Ich bin ein großer Verfechter von Datenschutz und auch Privatheit. Aber hier geht es nicht nur Privatheit. Hier geht es um eine öffentliche Angelegenheit, die ja so weit geführt hat, oder gekommen ist, dass man sich ein Gesetz überlegen musste, wie man das Problem löst. Denn es führte eben, meiner Einschätzung nach, sind die technischen Normen etwas, was ganz maßgeblich zu den Kostensteigerungen beigetragen haben. Mhm. Und jetzt habe ich gestern Abend im Rahmen einer Veranstaltung des Bundesdeutschen Architekten BDA die Idee gehört, ja, die Antwort auf diese Kostensteigerung ist doch, wir orientieren uns an Altbauten. Also wir sagen, wir machen keine Neubauten mehr, sondern wir sanieren nur noch, weil bei den Sanierungen, das ist in der Tat richtig, haben wir möglicherweise andere Normen, Blick auf Brandschutz und ähnliche technische Themen, die das etwas vereinfachen. Also das heißt, die Antwort auf die Normenflut ist, wir gehen wieder in die Altbausanierung anstatt in den Neubau. Und das ist ein weiteres Beispiel dafür, dass wir das Problem nicht in der Vergangenheit, nicht an den Hörnern angepackt haben. Mhm. Zwar die Normen als solche klarzustellen, was sind sie eigentlich? Wenn es einen DIN gibt, der sagt, wir machen tolle Ideen, wie die Zukunft aussehen könnte, sehr hohe Anforderungen, alles wunderbar, da muss man dafür sorgen, dass das nicht zum verbindlichen Rahmen wird. Oder die DIN-Vorschriften würden in ihren Anforderungen geringer werden. Das ist aber unrealistisch. Das kannst du ja vielleicht besser beurteilen als ich. Mhm. Du bist in dem DIN-Normausschuss drin, kannst davon ja berichten, was da nun gemacht wird und ob es eine Chance gibt, dass die Anforderungen geringer werden.
Schwierig, gell? Es wird immer fortgeschrieben, ja. Ich sehe ja auch die Beteiligten. Machen wir mal so Richtung Ausblick. Lass uns mal träumen. Der DIN veröffentlicht, also wir müssen sagen, früher Beuth Verlag, heute DIN Media Verlag. Da kann man die Normen käuflich erwerben. Die kosten nur ein paar Euros, das stimmt nicht. Es ist sofort dreistellig und kauft man mehrere, ist es vierstellig. Wenn die morgen kostenlos verfügbar wären und die Normgremien Teilnehmer veröffentlicht würden, wäre das schon mal ein Thema in die richtige Richtung?
Also wenn der Gesetzgeber sie zwingen würde, ja. Und momentan ist das nicht der Fall, es gibt ja Entscheidungen aus den 90er Jahren schon, die ich auch zitiert habe, die sagen, das kann man durchaus, das sind Lizenzen, die man auch käuflich erwerben kann. Die Entscheidung, die ich da zitiert habe, lief darauf hinaus, wenn ich mich recht entsinne, ich hoffe, ich zitiere es richtig, dass jemand etwas veröffentlicht hatte und dafür der DIN, damals der Beuth Verlag, Lizenzgebühren haben wollte. Das war, ich glaube, der Maurer-Betonverein oder was. Jedenfalls, irgendjemand darf die veröffentlichen.
Ja.
Und da war eine Summe, die habe ich erstaunlich, meine, das waren 300.000. Mhm. Für die Lizenz ist irgendwie anderweitig abzudrucken. Also wir reden über wirklich Geld. Und jetzt kommt die Frage, was passiert, wenn der das veröffentlichen müsste, weil beispielsweise der Bundesgerichtshof oder ein anderes Gericht sagt, ihr müsst es veröffentlichen. Ich würde momentan es für unwahrscheinlich halten, dass die Insolvenzordnung sagen müsste, dann müsst ihr aber einen Insolvenzantrag stellen.
Ja.
Das kann ich mir durchaus vorstellen. Das heißt, wir reden auch über wirtschaftliche Fragen. Mhm. Ein riesiges Komplex, also vielleicht kannst du mal erzählen, wie das da aussieht. Also du warst ja ein bisschen häufiger da. Ein Platz, ich glaube, es soll auch der Platz davor soll so
der
ähnlich
sein. DIN-Platz, genau, wenn man die Adresse sucht, ist es der DIN-Platz. Das Gebäude ist natürlich nett. Ja, natürlich jede Menge Schranken, man kann nicht durchlaufen, man muss sich anmelden, ist ja professionell, so wie es auch sein muss für das Thema. Hat tolle Räumlichkeiten, natürlich. Will es auch mal reduzieren auf meine Norm? Es ist ja nur eine Norm. Ich sag mal salopp, die kostet 200 Euro plus minus. Es gibt 2000 zertifizierte Firmen, die das kaufen sollen. 2000 mal 200. Das ist eine Norm.
Ich habe gehört, es soll nicht nur zwei oder drei Normen geben.
Scheint so, ja. Also ist so, ja.
Kennst du die aktuelle Zahl?
Habe ich keine Zahl, du. Also
ich glaube, es sollen ein paar Tausend sein.
Ja, vermutlich.
Allein im Baubereich, ich glaube 3000, aber habe ich jetzt nicht im Kopf, aber was ist eine ganze Menge. Also ich bin ein großer Freund, das mag man vielleicht gar nicht, ein großer Freund von einem Versuch, technische Standards auch als solche festzuhalten.
Mhm.
Das Gegenteil wäre der Wildwuchs und in der Tat, Deutschland hat seine Entwicklung verdient oder kann sie auch zu einem Teil auf diese Normungsprozesse stützen. Überhaupt keine Frage. Ja. Das ist eine tolle Angelegenheit. Wir kommen eben nur im 21. Jahrhundert zu einem Problem, das Demokratiedefizit, was wir im 20. Jahrhundert als solches weder erkannt haben, noch für so besonders relevant gehalten haben. Wir brauchen eine Lösung. Den DIN abzuschaffen, die Normung abzuschaffen, das ist keine Lösung.
Nein, das wollen wir nicht.
Wollen wir nicht, die ist wichtig. Wir müssen nur nach Lösungen suchen. Und die Frage ist eigentlich, ob wir es demjenigen überlassen können, dürfen, sollen, der zum Gegenstand des Problems wird. Können wir es vom DIN erwarten, das ist eine existenzielle Frage, dass er eine Lösung anbietet, oder müssen wir tatsächlich auf andere Institutionen setzen, sei es eben Gesetzgebung, Regierung oder Wissenschaft oder andere zivilgesellschaftliche Gruppen, Vereinigungen. Und dazu ist ja vielleicht auch dieses Gespräch da, indem wir etwas beitragen dazu, das transparenter zu machen, öffentlicher zu machen, um zu sagen, hier ist ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen und sollten, dürfen und wir vielleicht auch gemeinsam nach einer Lösung ringen müssen, die mir jetzt auch nicht spontan einfällt. Wie kann man das Problem lösen? Aber nur, weil man noch keine Lösung hat, bedeutet das nicht, dass man auf Missstände nicht hinweisen sollte.
Bei dem monetären Aspekt vielleicht eine Ergänzung. Wir alle sagen, okay, Normen kosten Geld, ist ja logisch. Dann nickt man, weil es gerade so ist, im Ausland. Genauso? Fragezeichen. Ich hatte einen Podcast-Interviewgast, einen Planer an der deutsch-österreichischen Grenze, der wusste zu berichten, in Österreich die Normen alle kostenlos verfügbar. Ich konnte das erst gar nicht glauben. Doch, sagt er, ist doch logisch. Alle Beteiligten sollen die Normen verfügbar sein, so wie du es gerade erzählt hast. Ich staunte nur. Man denkt in der eigenen Suppe, das ist immer so. Nein, schau mal über den Tellerrand hinaus. Scheint wohl nicht überall identisch zu sein. Aber ja, heute wird da ein Haufen Geld verdient. Das kann man nicht über Nacht einfach den Hahn abdrehen. Wie soll es da weiterlaufen? Wir wollen auch weiterhin die Norm haben, aber so vielleicht so ein bisschen gerade gerückt.
Du hast mich gerade gefragt, was ich mir wünschen würde.
Ja.
Ich würde mir wünschen, dass die Teilnehmer transparent und offengelegt werden. Ich glaube, das wäre ein ganz großer Schritt. Wenn es nämlich deutlich wird, wer da welchen Einfluss hat, und zwar nicht nur quotal, wie viel Prozent Bauindustrie, wie viel Handwerker, wie viel möglicherweise Planerverbände, wie viel der Auftraggeber. Wenn wir das nicht nur prozentual machen, sondern auch tatsächlich namentlich benennen und ihre Funktion des dieser sogenannten Lobbyisten, anders wird man sie ja kaum bezeichnen können, dann ist das Interesse schon geringer. Und ich habe mir sagen lassen, dass es sogar für diejenigen Geld kosten soll, daran mitzuwirken. Das will ich mir gar nicht vorstellen, dass es sogar Geld kostet, am DIN eine Normung sich zu engagieren. Erstens ist das sehr aufwendig, sehr kostenintensiv, nach Berlin zu fahren, Arbeit im stillen Kämmerlein, alles nichtig. Und dafür soll man etwas Geld bezahlen. Und wenn das so ist, dann drängt sich doch die Frage auf, warum machen das Menschen denn trotzdem? Und das Frage, ja. Sind ja nur Firmen oder Menschen, die im Wirtschaftsleben tätig sind, die werden rechnen. Das heißt, die werden sich überlegen, es rechnet sich trotzdem, auch wenn wir das sogar noch bezahlen müssen. Und da stellt sich die Frage, warum rechnet sich das, weil sie Einfluss nehmen können. Und Einfluss nehmen können möglicherweise auf bestimmte Produkte, die zum Standard werden. Wenn man sich das so etwas näher als Möglichkeit, vielleicht kannst du das etwas verifizieren oder sagen, das ist alles falsch. Ich war nie in einem solchen Normenausschuss. Wenn man sich das vor Augen führt, dann ist es vielleicht auch tatsächlich an der Zeit, nochmal nachzudenken, ob diese Art der Normung in der Zusammensetzung und die Fokussierung vielleicht als Produktsteigerung, vielleicht ist der DIN ein Marketinginstrument. Wenn man das alles mal bei näherer Betrachtung so analysieren würde, und dazu gibt es meines Erachtens keine gutachterlichen Feststellungen oder keine Klärungen, wenn man das aber mal zugrunde legen würde, dann würde sich die Problematik, die wir gerade besprochen haben, noch unter einem ganz anderen Gesichtspunkt stellen, auch unter dem Gesichtspunkt, ob wir das als Bürger denn auch so wollen.
Du hast es angedeutet, ja, ich bin im Normausschuss. Ich erzähle es oft genug, immer wenn ich eine Rechnung bekomme. Also nochmal, die Teilnahme, man drückt alle Rechte ab, zu Recht. Die Norm ist hinterher nicht mein Recht, sondern ja, man fährt hin oder trifft sich oder nimmt Zeit und Geld in Anspruch, um dorthin zu kommen. Alles auf eigene Rechnung und ergänzend, unabhängig, ob man sich trifft oder nicht, bekomme ich als Normausschuss-Teilnehmer einmal im Jahr eine Rechnung. Deren Betrag wird mir vorgegeben, also da habe ich keinen Einfluss drauf. Wo sind wir gelandet? Ich muss so gerade 1300, 1400 Euro im Jahr. Früher, als ich gestartet habe, mein Interesse ist ja logisch, ich will das Gras wachsen hören, weil DIN 14675, unser Kernbusiness. Da habe ich früher so ein bisschen irgendjemanden gefragt, gebettelt, das Betteln ist nicht meine Liga. Ich will dabei sitzen und dann gibt es Themen, die mich interessieren und dann weiß ich, wo es hinläuft. Aber ja, früher habe ich eine Spendenquittung bekommen und also ich musste erst spenden. Der Betrag wurde mir auch vorgegeben, um es mir zu erleichtern, dass ich da nicht überlegen musste, dass ich dabei sein darf. Die Antwort darauf, warum das so ist, dass man selektieren möchte, dass man wirklich ein Interesse daran hat. Ey Leute, mit meiner Norm, ich habe es ja vorhin gerade vorgerechnet, da brauche ich keinen spitzen Bleistift, das sind ein paar hundert K, ja, in Euro. Wahnsinn, ja, kann man kaum glauben.
Bekommst du denn wenigstens eine Vielzahl von Freiexemplaren, wie das bei jedem Autor der Fall ist?
Ja, richtig. Doppel-Null. Nein, kriegt man nicht.
Man darf sie also selbst bezahlen. Die Norm, die du
Also
selbst
die
mitgeschaffen
Norm,
hast.
wenn ich sie denn haben wollte, offiziell möchte ich sie sicherlich aufgrund der Normgremiumsarbeit gibt es einen Haufen Word-Dateien, PDFs, die in diesen hin und her geschickt werden, an denen man ja weiterarbeitet. Da weiß ich ja, was drinsteht. Und ja, die Norm müsste ich für den gleichen Betrag erwerben. Verrückt. Kann man von außen gar nicht glauben. Ja. Ich sehe auch gerade bei dir fast ungläubige Blicke. Jedem, dem ich es erzähle, nee, ehrlich, ja, ehrlich.
Ein besseres Schlusswort, das war nicht meine Aufgabe, gibt es nicht. Damit kann man schließen. Das ist eine Erkenntnis, die vielleicht nicht jeder hat, wie es hier aussieht in dem Bereich.
Lieber Andreas, ich danke für deine Expertise, für deine Einblicke. Heute im Interview Professor Dr. Andreas Köhmli. Vielen Dank für die Zeit.